Willkommen zurück bei Zukunft von gestern. In Folge 1 habt ihr Ross Ulbricht kennengelernt, Physikstudent, Freiheitsfanatiker und Gründer von Silk Road, einem der ersten Darknet-Marktplätze der Welt. Dort gab's alles, und ich meine wirklich alles, von Drogen bis Auftragskiller. Und diese Auftragskiller sollen in der heutigen Folge eine besonders wichtige Rolle spielen. Am Ende landete Ross natürlich hinter Gittern. Jetzt denkt ihr vielleicht, okay, die Story ist vorbei. Aber nicht mal annähernd. Denn heute geht's um zwei FBI-Agenten, die sich dachten, wieso zuschauen, wenn man selbst mitverdienen kann? Es geht um Korruption, um Verrat, um inszenierte Auftragsmorde und um eine Richterin, die an Ross ein Exempel statuieren wollte. Doch am Ende hat das alles nichts genützt.
It sounds like the plot of a movie. A US man was able to hide behind a false identity, operating a sophisticated illegal drug website. The site operated much like eBay. It allowed users to buy and sell illegal drugs, guns, and even hire hitmen. The FBI spent 2 years trying to find the man behind the site. And as Mike Drolet reports, there's a Canadian connection to how they finally got him.
Zukunft von gestern.
Also, willst du damit jetzt sagen, dass diese Cops auch auf Silk Road aktiv waren?
Ja, also stell dir vor, zwei Beamte einer DEA bzw. einer Secret Service Einheit in Baltimore, die eigentlich Silk Road bekämpfen sollten, haben die Situation komplett ausgenutzt, um sich persönlich zu bereichern. Der erste dieser zwei Agenten war ein DEA-Agent namens Carl Force. Er hatte undercover auf Silk Road ermittelt unter dem Alias Nob, also er gab sich als großer Drogenschmuggler aus und gewann so nach und nach das Vertrauen von Dread Pirate Roberts, also Ross. Und Force, also dieser Polizist, dieser DEA-Agent, behauptete gegenüber Ross irgendwann, er habe einen Maulwurf innerhalb der Ermittlungsbehörden entdeckt, der Infos verkauft. Und genau solche Infos bot er Ross gegen Bezahlung an. Also mit anderen Worten, ein echter DEA-Ermittler verkauft vertrauliche Polizeiinformationen an den von ihm gejagten Kriminellen. Also natürlich war das gelogen, ne? Er selbst war der Maulwurf und Ross ging darauf ein. Über Monate zahlte Ross insgesamt etwa $750,000 in Bitcoin an diesen angeblichen Informanten, der in Wahrheit Carl Force war. Im Gegenzug bekam er dann Details über den Stand der Ermittlungen, wobei man sagen muss, Force hat ihm oft auch falsche oder nutzlose Infos gegeben. Also Hauptsache, die Bitcoins flossen.
Also das heißt, dass dieser Agent wirklich so viel Geld von ihm bekommen hat, das muss doch jemand gemerkt haben oder wirklich niemand.
Ja, könnte man denken, ne? Bei $750,000, dass da mal irgendjemand was von mitkriegt. Aber nein, also zu dem Zeitpunkt hat das keiner mitbekommen. Das lief komplett im Geheimen ab. Also über verschlüsselte Chats und Bitcoin-Zahlungen, weil ja beide dachten, dass diese nicht zurückverfolgbar wären. Also Carl Force dachte, die Chats seien sicher verschlüsselt und Bitcoin anonym genug, dass er nie auffliegt. Und Ross dachte wohl, ja, da hat er jetzt einen Maulwurf auf seiner Seite, aber, tja, falsch gedacht, aber eben beide falsch gedacht.
Mhm. Und was war mit dem zweiten korrupten Beamten?
Genau, ja, sehr gut, da waren ja zwei Leute, also einmal Carl Force, das war Nummer eins. Nummer zwei war ein Mann, der hieß Sean Bridges, ein Secret Service Agent. Er war Techniker in dem Baltimore-Ermittlerteam und dieser Bridges hatte etwas noch Dreisteres gemacht. Also ich sag ja, unsere Geschichte hat viele Wendungen, also den finde ich auch sehr gut, was der gemacht hat. Also, er stahl Geld von Silk Road und zwar so. Anfang 2013 hatte die Baltimore-Einheit einen der Silk Road-Mitarbeiter gefasst, also einen Moderator der Seite namens Curtis Green. So, Curtis war verhaftet worden, weil er in eine Falle tappte, als er eine Drogenlieferung annahm. Nachdem Bridges, also dieser Secret Service Agent, und seine Kollegen Curtis festgenommen hatten, nutzte Bridges Curtis Admin-Zugänge. Er lockte sich also als Curtis in Silk Road System ein und transferierte von dort massenhaft Bitcoins auf seine eigenen Wallets. Also insgesamt hat man hinterher herausgefunden, stahl Bridges etwa $350,000 in Bitcoin aus Silk Road Konten.
Eieiei, also das ist schon wirklich, wirklich dreist von ihm, ne? Ich meine, der klaut quasi aus der Asservatenkammer, während der Dieb eigentlich noch daneben steht. Hat Ross das denn gemerkt?
Ja, also Ross merkte nur, dass plötzlich Bitcoins fehlten, diese $350,000, und dass sein Moderator Curtis Green, ja, der war auf einmal ganz schön stumm. Ne? Er wusste ja nicht, dass Curtis verhaftet worden war. Also dachte er, Mist, also dieser Curtis hat mich beklaut und ist untergetaucht. Und Ross fühlte sich hintergangen und verraten. Kann man vielleicht auch irgendwie verstehen. Also nicht, dass man das jetzt gut heißt, aber ne, wenn man da irgendwie so einen Mitarbeiter hat oder eigentlich denkt, der ist auf der eigenen Seite und dann fehlt auf einmal Geld und den Mitarbeiter, den hörst und siehst du auch nicht mehr, da kann man vielleicht eins und eins zusammenzählen. Naja, also laut den Chatlogs war er zuerst wütend, ne, und wollte sein Geld zurück. Diese Chatlogs konnten ja die Polizisten, als sie ihn verhaftet haben, dann ja einsehen. Und deswegen weiß man auch so gut, was da eigentlich passiert ist. Und naja, nachdem er sein Geld zurückverlangt hat, fragte er in seinem engeren Vertrautenkreis online, was er denn jetzt tun soll. Und er wusste wirklich nicht, was er machen soll. Also anfangs dachte er daran, jemanden zu schicken, der Curtis einschüchtert und die Bitcoins zurückholt. Aber Variety Jones und ein paar andere flüsterten ihm sowas ein wie, wenn du ihn jetzt davonkommen lässt, denken andere, sie können dich auch bestehen. Also du musst ein Exempel statuieren. Ja, und das hat Ross ein bisschen zu ernst genommen. Der ließ sich wirklich davon überzeugen, dass Curtis beseitigt werden müsste. Also hat er dann gesagt, ja, okay, finde ich jetzt eigentlich auch nicht, eigentlich will ich ja gar nicht so weit gehen, aber er lässt mir ja keine andere Wahl. Und dann hat er halt in die Runde gefragt, ob jemand zufällig einen Killer kennt.
That escalated quickly. Das fällt mir dazu ein, ehrlich gesagt, weil wir reden hier auf einmal von Auftragsmord.
Ja, also das ist der Punkt, wo es so richtig dunkel wird in der Geschichte. Und wer meldete sich prompt freiwillig? Ja. Karl Voss, der DEA-Agent.
Ah, wer sonst?
Alias Nob. Ja, Karl war am Start. Karl, das tötet Menschen.
Ja, ja, in dem Fall.
In dem Fall wirklich. Naja, also er sah die Chance, noch mehr Geld aus der Tasche zu ziehen, ne, dem Ross. Und er schrieb dann, ja, ne, ich kenne einen Profikeller, der das erledigen könnte. Und er forderte $40,000 in Bitcoin vorab und nochmal $40,000 nach erfolgreicher Ausführung. Und jetzt kommt, also Ross überwies ihm die ersten $40,000 tatsächlich. Und dann inszenierten Force und seine Kollegen in Baltimore eine, ja, so eine Scheintötung. Also sie ließen Curtis Green, der ja in Gewahrsam war, so tun, als sei er ermordet worden. Sie machten ein Foto von Curtis, der mit Kunstblut und so verrenktem Körper in so einer Badewanne lag. Ich habe auch mal versucht herauszufinden, ob man dieses Foto irgendwo findet, weil ich mir das schon interessiert hätte, aber gibt's natürlich nicht. Ne? Hätte mich jetzt auch irgendwie gewundert. Aber ja, das soll wohl wirklich so ausgesehen haben, als wäre er tot. Und dieses Foto schickte Karl Forst an Ross als Beweis.
Das ist wirklich abgefahren. Mhm. Kann ich nicht anders sagen.
Weißt du, woran mich das erinnert? Mhm. An Breaking Bad. In der letzten, also ich glaube, Spoilerwarnung müssen wir jetzt nicht aussprechen, weil die Serie ist entsprechend alt, aber da gab es doch auch den Moment, wo Jesse doch bei den DA-Agenten,
ja,
dann
stimmt,
war, und dann haben die das ja wirklich eins zu eins so gemacht, also wenn man das jetzt so hört, kann man sich vielleicht denken, wobei ich weiß jetzt gar nicht, Breaking Bad ist ja auch schon ganz schön alt.
Was davor war,
ja,
ne?
Also entweder ist das da, ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall eine ziemliche Ähnlichkeit zu den beiden Geschichten hier. Naja, also Ross dachte jetzt tatsächlich, der Mord sei passiert. Und er schrieb sogar zurück, also er sei verstört von dem Foto und eigentlich auch nicht so wirklich an sowas gewöhnt. Ne? Auch irgendwie komisch, dass der Betreiber von so einer Webseite dann bei so einem Foto dann auf einmal weiche Knie kriegt. Ne? Aber ja, er fühlte sich wohl gezwungen, das zu tun. Jedenfalls zahlte er die restlichen 40.000 dann an den falschen Auftragskiller. Und in Wirklichkeit lebte Curtis Green natürlich und kooperierte jetzt mit den Behörden. Und Karl Force hat Ross um insgesamt $80,000 betrogen mit dieser Aktion und zusätzlich zu den 750.000, die er ja eh schon für die Infos, für die falschen Infos kassiert hatte. Ja, und als wäre das nicht genug, hat Ross danach angeblich noch mehrere weitere Hits. Also so nennt man ja so Auftragsmorde, Hits, ne? Ja, und insgesamt sollten 5 weitere Personen, die ihm zu gefährlich wurden oder ihn vielleicht erpressten, dann sollte ein anderer Killer namens Red and White für ihn die Leute ausschalten. Ross zahlte auch dafür hunderttausende Dollar, also vermerkte sogar in seinem Tagebuch so Dinge wie Zahlung an Angels für Hit auf User Tony76 und 3 Komplizen gesendet. Also er war da, wie du schon eben gesagt hast, er hat es leider auch ziemlich einfach gemacht, ja, das nachzuverfolgen. Also in seinem Chat scheint es, als sei das irgendwann fast so normaler Geschäftsablauf für ihn gewesen.
Ja, im Grunde ist es unglaublich, ne? Am Anfang baute er einfach nur so ein Imperium für Drogenhandel und später natürlich auch noch härtere Sachen. Und jetzt bestellt er selber im Abo sozusagen Auftragsmorde. Ist verrückt.
Aber, und das ist wichtig, wurde keiner dieser Morde ja wirklich ausgeführt. Also Curtis Green lebt, wie gesagt, und auch für die anderen Zielpersonen, ne, gab es niemals echte Killer. Also scheint, Ross wurde da auch von manchen Betrügern im Darknet einfach abgezockt. Für Ross Glück, muss man dann aber sagen, weil es ja keine tatsächlichen Mordopfer gab. Deswegen hat man ihn am Ende auch nicht wegen Mordes anklagen können. Die Anklagepunkte in New York, wo er vor Gericht gestellt wurde, umfassten Drogenhandel, Geldwäscherei, Hackerdelikte und die Organisation einer kriminellen Vereinigung. Also ein Drogen-Kingpin, kann man so sagen, ne? Nach einem Gesetz, das sonst bei Mafia-Bossen angewendet wird. Aber Mord oder Auftragsmord wurde ihm offiziell nicht angeklagt. Die Staatsanwaltschaft erwähnte diese geplanten Morde aber vor Gericht und der Richterin gegenüber, um zu zeigen, wozu Ross eigentlich bereit war. Und das floss dann in die Urteilsfindung natürlich mit ein, obwohl juristisch nie bewiesen wurde, dass er tatsächlich Mordaufträge gegeben hatte. Beziehungsweise es war bewiesen, dass er dachte, er habe es getan, aber es gab ja keine Leichen.
Aber trotzdem ist es absolut verständlich, dass sie das moralisch gewichtet haben, ja, weil er glaubte ja, er habe Leute umbringen lassen und das zeigt auch eigentlich, wie weit er hier gegangen ist.
Genau, also Ross' Verteidigungsteam versuchte natürlich ein anderes Bild zu zeichnen. Vor Gericht plädierte er auf nicht schuldig. Seine Anwälte gaben sogar zu, dass Ross Silk Road gestartet hatte, aber, so ihre Story, nur als ein soziales Experiment. Kann man hinterher immer leicht sagen. Sie behaupteten, Ross habe die Seite dann relativ früh an jemand anderen verkauft und abgegeben, nämlich an den mysteriösen Dread Pirate Roberts, der danach alles weitere zu verantworten habe. Also Ross sei sozusagen zum Sündenbock gemacht worden. Die Chatlogs und Tagebucheinträge auf seinem Laptop, die ihn belasteten, seien ihm untergeschoben worden, so die Verteidigung. Also kurz gesagt, ja, er hat es erfunden, aber nein, er hat es nicht bis zum Ende betrieben. Und diese Geschichte hatte allerdings ein großes Problem. Es gab keinerlei Beweise dafür, dass es einen anderen Betreiber gegeben hätte, an den Ross übergeben haben könnte. Also im Gegenteil, alles deutete darauf hin, dass Ross die ganze Zeit der einzige Dread Pirate Roberts war.
Das klingt so ein bisschen wie aus Filmen und Serien, die ich auch schon zigfach gesehen habe, wo dann der Täter mit Anwalt vor Gericht steht und der Anwalt versucht, einen anderen potenziellen Täter zu finden und die Jury glauben zu lassen. Guck mal, der hat auch ein Motiv gehabt, weil dann eben von dem Mandanten, dem eigentlichen Täter abzulenken, damit dann auch begründete Zweifel entstehen, die Jury dann quasi eben nicht den echten Täter sozusagen verurteilt.
Genau. Ja, also das Ganze kann man so sagen, es war ein ziemlich verzweifelter Versuch, ne? Also die Staatsanwaltschaft konnte das mühelos zerlegen. Das hat überhaupt nichts gebracht, dass die da sich noch irgend so eine Geschichte ausgedacht haben. Und sie hatten Ross ja auf frischer Tat erwischt, eingeloggt als Admin. Und die digitalen Beweise waren auch erdrückend. Also die Chatlogs reichten über die gesamten Betriebsjahre. Und darin gab es zum Beispiel auch Nachrichten, in denen Ross und sein Kumpel Variety Jones erst auf die Idee kamen, das Pseudonym Dread Pirate Roberts überhaupt zu verwenden. Also die haben in einer früheren Chat-Unterhaltung überlegt, dass das eine ganz clevere Story wäre, um Verfolger abzulenken. Ja, das war also Ross' eigene Idee, sich diese neue Identität zu geben. Und man fand auch Nachrichten, dass Dread Pirate Roberts jemandem erzählte, er brauche gefälschte Ausweise, um Serverkapazitäten für Silk Road aufzustocken. Und genau zu der Zeit wurde Ross ja mit falschen Ausweisen erwischt. Es gab keinen Hinweis darauf, dass er irgendwann ausgestiegen wäre. Die Jury brauchte dann auch nicht lange. Ne? Also nach einem dreiwöchigen Prozess sprachen sie Ross in allen Anklagepunkten schuldig.
Hat Ross dazu nochmal irgendwas gesagt? Hat er ein bisschen Reue gezeigt zumindest?
Ja, also kurz vor der Urteilsverkündung hat Ross einen Brief an die Richterin geschrieben. Er klang darin ziemlich verzweifelt und bat um eine Chance auf ein Leben nach dem Gefängnis. Also ich habe hier ein Zitat mit, da hat er geschrieben: Ich hatte meine Jugend und ich weiß, Sie müssen mir meine mittleren Jahre nehmen, aber bitte lassen Sie mir mein Alter. Bitte lassen Sie ein kleines Licht am Ende des Tunnels, einen Grund, gesund zu bleiben, einen Grund, von besseren Tagen zu träumen und eine Chance, mich in Freiheit zu bewähren, bevor ich meinem Schöpfer begegne. Das hat er geschrieben. Also wirklich ein dramatischer Appell. Ne?
Ja, das geht auf jeden Fall unter die Haut, kann man nicht anders sagen. Ich meine, der steht davor, muss ein Leben lang ins Gefängnis. Kann man verstehen, dass er natürlich sowas da formuliert und so denkt. Also er fleht ja praktisch darum, eben nicht für immer weggeschlossen zu werden.
Ja, also leider für Ross zeigte die Richterin nicht so viel Mitleid, wie wir jetzt vielleicht gerade. Also die Richterin Catherine Forrest hieß die, die hat ein Exempel an ihm statuiert. Im Mai 2015 wurde Ross Ulbricht zu lebenslanger Haft ohne Möglichkeit auf Bewährung plus 40 Jahre zusätzlich verurteilt. Also doppelte lebenslange Freiheitsstrafe plus 40 Jahre obendrauf. Das ist im Grunde jenseits von lebenslang und das bedeutet, er würde definitiv im Gefängnis sterben. Also keine Aussicht, jemals freizukommen. Außerdem sollte er rund 183 Millionen Dollar an Wiedergutmachung zahlen. Also das Ganze ist natürlich nur eine theoretische Summe, weil so viel Geld hatte er natürlich nicht beschlagnahmt bekommen. Das entsprach dem geschätzten Gesamtumsatz der Plattform.
Also das ist schon eine heftige Strafe, das kann man nicht anders sagen. Es ist ein bisschen so, als wäre er wirklich mehrfacher Mörder gewesen. Er hätte diese Morde, die er in Auftrag gegeben hat, quasi selber begehen können, hätte dann wahrscheinlich eine ähnliche Strafe bekommen.
Ja, und viele Leute, also nicht nur seine Familie, auch neutrale Beobachter, fanden dieses Strafmaß extrem überzogen. Also ich meine, immerhin war er Ersttäter und er hatte ja auch direkt niemanden physisch verletzt und kooperierende Drogendealer bekommen oft deutlich weniger. Aber die Richterin begründete ihr hartes Urteil ausführlich. Sie sagte so sinngemäß, ja, also Silk Road habe enormes Leid über viele gebracht, auch wenn Ross da vielleicht das Ganze anders sieht. Ne? Sie widersprach Ross' Behauptung, Drogenkonsum schade nur dem Konsumenten selbst. Sie führte aus, dass sehr wohl auch Familienangehörige, Freunde und ganze Gemeinschaften leiden. Leute sterben an Überdosen, Familien zerbrechen darin, Kinder verlieren ihre Eltern, weil die zu Abhängigen werden. Also ihrer Ansicht nach hatte Silk Road diese Epidemie verschlimmert, indem es so einfach wurde, an gefährliche Substanzen zu kommen. Sie erwähnte sogar Statistiken, dass im Jahr 2015 in den USA erstmals mehr Menschen an Drogenüberdosen starben als an Schusswaffen. Und das ist, glaube ich, für die USA schon ziemlich krass. Ja, und sie machte eben Silk Road mitverantwortlich dafür, weil die Plattform vielen Leuten den erstmaligen Zugang zu Drogen überhaupt ermöglicht habe, die sonst vielleicht nie in Versuchung gekommen wären.
Die Richterin hat hier auf jeden Fall einen Punkt. Andere argumentieren hingegen damit, dass Silk Road einfach sicherer für Leute war, die sowieso Drogen genommen haben oder auch immer noch nehmen. Man muss halt nicht unbedingt in diese zwielichtigen Gegenden gehen, kein Dealer zwischen Mann, einfach weniger Gefahr generell, auch überfallen zu werden. Ne?
Ja, also es gab tatsächlich Studien, die nahelegten, dass der Online-Drogenkauf weniger Gewaltrisiko mit sich bringt als der Straßendeal. Online ist wohl sicherer als auf der Straße. Nutzer konnten in Ruhe zu Hause bestellen, das minimierte bestimmte Gefahren und Ross und seine Unterstützer betonten das halt auch. Ne? Also wenn Leute sowieso illegale Sachen kaufen, dann doch lieber in einem geregelten Umfeld mit Bewertungen als von einem bewaffneten Gangster an der Ecke. Und sie haben halt auch gesagt, dass auf Silk Road sogar ausdrücklich Dinge verboten waren, also die wirklich unvermittelbar sein sollten. Zum Beispiel Kinderpornografie oder Auftragsmorde wurden laut Ross eigenen Regeln nicht geduldet, auch keine gestohlenen Kreditkarten oder so. Also er hatte da eine gewisse ethische Linie gezogen, so absurd das klingt, aber wie wir jetzt ja auch in der Geschichte gehört haben, ne, zumindest was diese Auftragsmorde angeht, so wirklich hat er sich an seine eigenen Regeln ja am Ende auch nicht gehalten.
Als ob er quasi sagen wollte, wir sind ein Marktplatz, aber wir haben auch unsere Standards.
Genau.
Schon verrückt.
Ja, naja, also auf der anderen Seite haben halt auch Staatsanwaltschaft und Richterin argumentiert, dass Silk Road aktiv den Drogenhandel gefördert hat. Es war eben kein passives eBay, wo ab und zu mal was Illegales auftaucht. Es war von Anfang an dafür gebaut, illegale Deals zu ermöglichen. Und Ross hat persönlich entschieden, welche Drogenkategorien zugelassen sind und hat davon profitiert. Die Zahlen sprechen auch für sich. Also können ja hier nochmal ein paar Zahlen vorlesen. Das ist echt krass. Also in den 2,5 Jahren seines Bestehens vermittelte Silk Road rund 1,2 Millionen Transaktionen und machte Umsätze von geschätzt über 1,2 Milliarden US-Dollar. Davon strich Silk Road selbst eine Provision von insgesamt rund 614.000 Bitcoins ein. Wenn man das jetzt mal irgendwie umrechnet, dann waren das damals Millionen wert und heute zig Milliarden Dollar sogar, ne, wenn man nach dem heutigen Bitcoin-Kurs gehen würde. Dieses Geld floss zwar teils in den Betrieb und an Helfer, aber auch ein großer Teil an Ross privat. Also er war also nicht nur ein idealistischer Plattformbetreiber, er ist dadurch auch sehr, sehr reich geworden. Zumindest auf dem Papier, denn er konnte die Bitcoins ja nie wirklich ausgeben.
Was ist denn eigentlich aus den zwei korrupten Beamten geworden, aus Carl Fors und Sean Bridges? Weil die haben ja auch so ein paar illegale Sachen da gemacht.
Ja, stimmt, da können wir auch nochmal kurz sagen, was aus denen eigentlich geworden ist. Also die wurden tatsächlich auch zur Rechenschaft gezogen, allerdings viel glimpflicher. Also beide wurden enttarnt und verhaftet, kurz nachdem Ross verurteilt wurde. Carl Fors und Sean Bridges bekamen jeweils etwas über 6 Jahre Gefängnis wegen Korruption und Geldwäsche. Also verglichen mit Ross' Strafe ist das natürlich lächerlich gering. Ross' Anwälte versuchten später zu argumentieren, dass diese Ermittlungskorruption ein Wiederaufnahmegrund sein müsste, ne, nach dem Motto, die Beweiserhebung könnte kompromittiert gewesen sein, aber das wurde von den Gerichten abgelehnt. Ross' Berufung und sogar eine Petition beim Supreme Court blieben erfolglos und ja, sein Leben hinter Gittern schien jetzt erstmal so wirklich besiegelt.
Ja, das ist schon verrückt. 6 Jahre und das andere doppelt lebenslang und so weiter. Das geht schon sehr, sehr weit auseinander. Klar, die kleinen Lichter hier bekommen wenig, der große Fisch lebenslang. Ja, trotzdem haben die Agenten hier natürlich auch ziemlich mies gehandelt.
Ja, das sorgt sogar bis heute für Diskussionen. Also generell ist der Fall Ross Ulbricht zu einem Symbol geworden. Einerseits für die Härte der US-Justiz im Kampf gegen Drogen und Cybercrime. Andererseits für Freiheitsaktivisten, die sagen, ey, die Strafe ist komplett unverhältnismäßig. Es gibt sogar eine richtige Bewegung, genannt Free Ross, die sich für ihn einsetzten. Also viele Libertäre, Prominente aus der Tech-Branche und auch Menschen, die einfach die Drogenpolitik kritisch sehen, forderten seine Begnadigung oder zumindest eine Strafmilderung, weil sie halt eben gesagt haben, dass lebenslang ohne Bewährung für einen non-violent offender, also so nennt man jemanden, der niemanden direkt getötet oder körperlich verletzt hat, das ist echt einzigartig hart. Und zum Vergleich, also so ein Drogenbaron wie Pablo Escobar, den glaube ich wirklich jeder kennt, der hat Mord in Auftrag gegeben, ohne Ende, aber Ross Ulbricht hat in Anführungsstrichen nur eine Website betrieben. Und ja, er hat kriminelles Verhalten ermöglicht, aber eben nicht eigenhändig jemanden umgebracht.
Du hast es ja eben auch schon gesagt, sie wollte mit diesem Urteil ja auch ein Statement setzen. Sie wollte andere Nachahmer eventuell auch ein bisschen abschrecken, damit sie genau das halt eben nicht nachmachen.
Genau, also das hat die Richterin selbst gesagt, ne? Also da muss man jetzt gar nicht so viel reininterpretieren. Sie wollte wirklich ein Zeichen setzen, um Nachahmer abzuschrecken. Sie wollte klar machen, okay, wer so etwas wie Silk Road betreibt, den erwartet das volle Programm. Ob das tatsächlich abschreckt, sei mal jetzt dahingestellt, denn das ist auch krass, weißt du was, weil kaum war Silk Road geschlossen, tauchten zig Nachfolger auf. Also es gab ein Silk Road 2.0, das hieß wirklich so. Es gab Markets wie Alpha Bay, Hansa, Dream Market und wie sie alle hießen. Die Darknet-Märkte sind bis heute nicht verschwunden. Und deswegen, jetzt kommen wir auch vielleicht mal zum Namen unseres Podcasts, Zukunft von gestern. Also das ist schon echt ein paar Jahre her. Es kommt einem vielleicht vor wie gestern, aber so Darknet-Märkte sind einfach bis heute relevant. Die sind immer noch da. Und immer wenn einer hochgenommen wird, eröffnen neue. Das ist wie diese Hydra aus dieser griechischen Sage. Du schlägst einen Kopf ab, dann wachsen 2 neue nach. Und einige wurden auch wieder von den Behörden zerschlagen, aber grundsätzlich existiert dieses Schwarzmarkt-Ökosystem weiter.
Also Silk Road war eigentlich nur der Anfang, hat den Auftakt gegeben und war im Grunde Vorbild für viele andere Plattformen, die es bis heute noch gibt.
Ja, genau, also Silk Road war der Prototyp und viele haben die Idee kopiert, also teilweise sogar mit dem gleichen Namen weitergeführt. wie eben gerade schon gesagt, also Silkwood 2.0 gab es tatsächlich und wurde von einem anderen Typen namens Blake Bandhall betrieben, der aber 2014 auch verhaftet wurde. Der bekam 8 Jahre, by the way. Ne? Hey. Also im Vergleich auch wieder ultra wenig. Mhm. Ja, Ross war da einfach wirklich am Arsch. Ne? Bei der Richterin war er einfach an der falschen Person. Ja. Ja, danach kamen andere und interessant ist bei der ganzen Sache, die Szene hat auch dazugelernt. Also teilweise wurden die Märkte dezentraler oder mit besserer Verschlüsselung. Ja? Aber es bleibt so ein bisschen Katz-und-Maus-Spiel zwischen Ermittlern und Darknet-Community.
Was ich mich jetzt an dieser Stelle frage, war Silk Road vielleicht sogar wirklich irgendwo eine Art soziales Experiment, das halt irgendwas verändert hat? Weil ich meine, wenn Libertäre sagen, er sei ein Held, hat er irgendeine Debatte denn nachhaltig noch beeinflusst? Bemerken wir das denn quasi noch bis heute?
Ja, darüber streiten sich so ein bisschen die Geister. Also Fakt ist, Silk Road hat der Welt vor Augen geführt, was mit Anonymität und Kryptowährung plötzlich möglich war. Es hat Bitcoin zum Beispiel einen riesigen Schub gegeben. Plötzlich hatte Bitcoin eine echte Verwendung als Underground-Währung. Gleichzeitig hat es Regierungen alarmiert. Also man merkte, dass neue Technologien klassische Gesetzesdurchsetzung aushebeln können, zumindest zeitweise. Und ja, in der Drogenpolitik hat Silk Road auch Argumente geliefert, sowohl für die eine als auch für die andere Seite. Also Befürworter einer liberalen Drogenpolitik sagen, ne, guckt her, die Nachfrage ist da und Prohibition treibt die Leute eben ins Darknet. Und vielleicht sollte man über Legalisierung nachdenken. Dann bräuchte es solche Märkte auch erst gar nicht. Außerdem, wie erwähnt, gab es auf Silk Road zumindest weniger direkte Gewalt und Betrug dank des Bewertungssystems. Die Plattform war eine Art Selbstregulierung in einem illegalen Raum. Ne, also sozusagen Harm Reduction auf illegalem Marktplatz. Und Gegner wiederum halten dagegen, Silk Road hat Drogen so leicht zugänglich gemacht wie noch nie, auch für Jugendliche eventuell. Und das kann man nicht gut heißen. Und wenn man es laufen ließe, würde es das staatliche Gewaltmonopol untergraben und kriminellen Gewinne in die Tasche spielen.
Ein Tech-Philosoph könnte jetzt an dieser Stelle sagen, das war das erste große Aufeinandertreffen von Technologie, Utopie und staatlicher Kontrolle. Freies Internet ohne Grenzen gegen die Realität von Gesetzen.
Ja, Ross Ulbricht selbst hat in manchen Online-Beiträgen fast missionarisch geklungen. Also als würde er glauben, Silk Road könnte die Welt verändern, hin zu mehr Freiheit. Aber letztendlich hat er die Grenzen des Erlaubten ja auch einfach, muss man ganz ehrlich sagen, weit überschritten und ist dafür sehr hart bestraft worden.
Was ist denn jetzt genau mit dem Ross? Sitzt er noch irgendwo im Gefängnis in den USA und kommt wirklich nie mehr raus?
Ja, wie schon gesagt, die Geschichte ist unglaublich. Es gibt noch einen erstaunlichen letzten Twist in dieser Geschichte. Während wir hier sprechen, gibt es tatsächlich Neuigkeiten. Also Ross Ulbricht wurde nach jahrelanger Lobbyarbeit seiner Unterstützer im Januar 2025 vom US-Präsidenten begnadigt und aus dem Gefängnis entlassen. Also er hatte bis dahin etwa 12 Jahre abgesessen und ist nun tatsächlich frei.
Last night Donald Trump granted me a full pardon. I was doing life without parole and I was locked up for more than 11 years. But he let me out. I'm a free man now.
Das ist wirklich krass. Also Trump hat ihn am Ende jetzt noch begnadigt.
Ja, genau. Also offensichtlich hat die Free Ross-Bewegung Gehör gefunden und Trump hat ihn dann im Januar 2025 komplett begnadigt. Also für Ross und seine Familie ist das natürlich ein Wunder. Er hatte mit seiner damals Mitte 30 lebenslänglich bekommen und kommt mit 41 Jahren nun wieder frei.
Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ändert natürlich das Ende dieser Story gewaltig. Damit habe ich nicht gerechnet, weil stellt euch mal vor, von lebenslang im Gefängnis sein bis zum Tod dort kommt er doch noch raus. Ja, und das nach, in Anführungszeichen, nur 12 Jahren. Ich frage mich jetzt so ein bisschen, was macht er heute? Arbeitet er trotzdem noch irgendwie als Programmierer mit PCs-Geschichten und ist noch im Dark Web unterwegs? Keine Ahnung.
Ja, gute Frage, ob er irgendwas mit Computern macht. Wahrscheinlich schon, aber ich weiß es nicht. Vielleicht ist er jetzt auch wirklich so vorsichtig, dass er weiß, okay, die Leute wissen, ich bin ein verurteilter Drogenkönig. Vielleicht mache ich doch irgendwas mit Büchern oder so.
Man weiß ja nicht. Genau, traumerfüllt.
Ja, aber am Ende ist halt wirklich die Frage, ne, war es das wirklich wert alles?
Ja, gute Frage. Für Ross persönlich wahrscheinlich eher nicht. Er hat auf jeden Fall einen hohen Preis gezahlt dafür, auch wenn er jetzt natürlich frei ist. Aber die Idee, die er hier in die Welt gesetzt hat, die lebt halt weiter im Guten, wie aber auch natürlich im Schlechten.
Ja, absolut. Also das Darknet wird weiter existieren, genauso wie der Drang mancher Leute, abseits staatlicher Regeln ihre eigene freie Welt zu bauen. Silk Road war da, historisch gesehen, die erste große Pionierleistung, kann man durchaus sagen. Also die Zukunft von gestern, könnte man sagen.
Ja, und genau darum geht's ja auch in unserem Podcast. Die Zukunft von gestern. Fälle wie Silk Road zeigen, wie visionär und zerstörerisch die Mischung aus Technologie und menschlichen Motiven sein kann. Auf jeden Fall eine super irre Geschichte. In den nächsten Folgen wird es zwar weniger kriminell, aber es geht genauso spannend weiter. In 3 Teilen tauchen wir in ein Geheimprojekt ein, von dem ihr garantiert noch nie etwas gehört habt. Project Purple. Aber das, was bei Project Purple entstanden ist, kennt jeder. Auf der ganzen Welt. Versprochen.